Nach neuen Angriffen droht der Iran jetzt Israels Verbündeten mit Vergeltung. Sollten die USA, Frankreich und Großbritannien Israel unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israel dagegen will seine Angriffe auf den Iran offenbar ausweiten. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Israel hat den Iran zur Hauptfront im Krieg erklärt. Das Militär habe in den vergangenen 24 Stunden mindestens 150 Ziele im Iran angegriffen. Israels Verteidigungsminister Katz drohte der Führung im Iran. Wenn Khamenei weiter Raketen auf die israelische Heimatfront abfeuert, wird Teheran brennen.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. CDU-Fraktionschef Spahn drängt darauf, dass in Deutschland die Wehrpflicht wieder eingeführt wird und dass jetzt mit entsprechenden Vorbereitungen begonnen wird. Deutschland müsse schließlich wieder verteidigungsfähig werden, sagte Spahn der Rheinischen Post. Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert.
Es muss auf jeden Fall eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine zügige Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht. Spahn will nur Männer für den Wehrdienst verpflichten. Die frühere CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer findet es wichtig, auch Frauen mit einzubeziehen. Dafür müsste man aber das Grundgesetz ändern. Die SPD hält im Moment nichts von einer Wehrpflicht. Sie will zuerst prüfen, ob sich genug Freiwillige melden.
Die Berliner Polizei hat Einzelheiten zum gestrigen mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Arztpraxis bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Opfer um den Inhaber der Praxis. Der 76-Jährige war gestern Nachmittag leblos in den Räumen der Praxis im Wedding gefunden worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei der Mann noch vor Ort gestorben. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Weitere Hintergründe sind noch unklar. In Berlin sind ab heute die besten Tennisspielerinnen der Welt zu Gast. In Grunewald beginnen die Berlin Tennis Open. Heute und morgen werden die ersten Qualifikationsrunden gespielt. Am Montag startet dann das eigentliche Turnier. Das Finale steigt am darauffolgenden Sonntag im Steffi-Graf-Stadion. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig bei maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 24 und in Dahlem 26 Grad, in Angermünde 24 und in Senftenberg 29 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei 27 bis 34 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
Radio 3. Schrammeck und Kätter.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen sagen
Matthias Kätter
und Bernhard Schrammeck.
Und heute dreht sich alles mal wieder um eine Stadt und diese Stadt heißt Dresden.
Ja, da käme man gar nicht so ohne weiteres drauf. Ich war auch überrascht bei den Recherchen. Das meiste von
Robert Schumann ist ja eher in Leipzig, dann später auch in Düsseldorf und so weiter uraufgeführt worden. Aber das berühmte A-Moll-Klavierkonzert, das kam in Dresden zur Uraufführung. Das war eine Aufnahme übrigens mit Maria Praia und Claudio Abbado am Pult der Berliner Philharmoniker.
Ja, Schumann war auch einer dieser vielen Komponisten, der in Dresden sich mal aufgehalten hat. Nur ein paar Jahre, aber er hat dort gelebt.
Hat viel da geschrieben.
Ja, genau. Ja, in aufregenden Zeiten, denn es war die Revolutionszeit, also um 1848.
Genau. Ja. Und das zeigt ja schon, wie spannend das alles ist, schon anhand nur eines Komponisten. Also Dresden, ganz wichtige Musikstadt. Du kennst dich da mehr im Barocken aus. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr geguckt im 19. Jahrhundert.
Ja, und das spiegelt sich auch in der Musik wieder, die heute hier zu hören sein wird. Was ja ganz interessant ist bei Dresden, wenn man jetzt auf die Zeit, sagen wir mal, grob vor 1800 blickt, dann spielt sich fast alles wichtige Musikalische am Hof ab. Also dort ist der Hof des Kurfürsten von Sachsen im 17. und 18. Jahrhundert, vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zum Siebenjährigen Krieg. In dieser etwa 100 Jahre währenden Spanne passiert da wahnsinnig viel. Also man merkt, auch ja heute, wenn man durch die Stadt geht, diese Barockbauten, die jetzt wieder stehen, sind meist aus dieser Zeit, ja, von Aus dem Starken und dann seinem Sohn Friedrich Aus dem Zweiten. Also das sind diese großen Regenten, wo Geld irgendwie überhaupt keine Rolle spielte. Und eben auch die Musik immer wieder gezählt wurde als das wichtigste Mittel der Repräsentation.
Ja, ich habe sogar gelesen, teilweise mit konkurrierenden Kapellen, oder? Also es gab Italiener da und es gab dann Deutsche und so, die sich auch gegenseitig so ein bisschen rivalisiert haben.
Ja, das kommt noch dazu, aber es würde mal sagen, wenn man an den Anfang des 18. Jahrhunderts blickt, dann ist das auch diese viel proklamierte, berühmteste Kapelle Europas. Also das vielleicht größte und beste Orchester, was es zu dieser Zeit gab, international besetzt. Also wenn man die Namen da sich anschaut, großartig, ja. Also ich sage mal gerne Berliner Philharmoniker so des frühen 18. Jahrhunderts. Später gab es dann auch rivalisierende Sachen, ja, zwischendurch auch mal. Ja. Aber es gibt so eine gewisse Zeit, 40, 50 Jahre lang, und da stammt auch einige Musik des heutigen Nachmittags, wo das wirklich Nonplusultra war.
Ja, auch in Dresden im 19. Jahrhundert eine spannende Stadt durchaus. Auch Oper, werden wir hören, spielt eine wichtige Rolle. Berühmte und auch weniger berühmte Komponisten haben da interessante Werke hinterlassen. Was mich dann aber auch wieder beeindruckt hat, eben, dass viele da gewohnt haben und auch komponiert haben, dann aber letztendlich doch die Werke woanders hingegeben haben. Ich war dann immer wieder überrascht bei Recherchen, weil ich dachte, war das nicht auch Dresden? Also Stichwort Mendelssohn war ja auch kurz da und Weber hat da gelebt und Schumann, dass es dann oft doch die Konkurrenzstadt Leipzig war, wo dann vieles an Uraufführungen gerade konzertant
oder Berlin hinging.
Oder Berlin auch, natürlich. Ja. Freischütz ist ein gutes Beispiel. Fast komplett in Dresden entstanden, aber dann letztendlich ist es Berlin geworden mit der Uraufführung.
Und ist damit, auch schon für uns. Und damit haben wir im Grunde schon unsere eigene Regel hier so indirekt rausgegeben. Also wir stellen hier die 10 besten Werke vor, die, ich muss selber lachen, die natürlich in Dresden entweder entstanden und uraufgeführt wurden. Also uraufgeführt ist wichtig.
Oder einen starken Dresden-Bezug haben.
Die an Dresden Bezug haben. Das sind allerdings ein bisschen weniger, aber die meisten, die wir hier vorstellen werden, sind wirklich in Dresden entstanden und dort auch zum ersten Mal erklungen.
Ja,
wie das gemacht haben, können wir auch nochmal sagen, nicht? Ein bisschen.
Ja, wer die Sendung nicht kennt, was natürlich nur ganz wenige sind.
Wir begrüßen die aber ganz besonders herzlich.
Ja, die Neueinsteiger, wie man so schön sagt, die den erklären wir das auch nochmal kurz. Das heißt, wir setzen uns zu Hause hin und überlegen uns unsere 10 besten, interessantesten Werke zu einem Thema und wissen aber nicht voneinander vorher, welche das sind. Ja, und dann telefonieren wir uns zusammen oder setzen uns zusammen und müssen dann jeweils 5 runterschmeißen, damit wir auf unsere 10 besten hier kommen in den nächsten 2 Stunden. Und die stellen wir dann der Reihe nach vor.
Und interessanterweise, diesmal gab es bei diesen unabhängig voneinander erstellten Listen auffällig viele Übereinstimmungen.
Ja, die Hälfte sogar.
Die Hälfte, enorm, bei so vielen Werken, die in Dresden entstanden sind.
Bedeutet, dass sie schon herausragend sein müssen.
Und wir werden zwischendurch auch mal immer, glaube ich, dann auch sagen, welche das waren, damit das erkenntlich ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und das sagen
du fängst
wir,
an?
Ja, ganz am Anfang will ich kurz noch sagen, so gegen 15.30 Uhr sind Sie wieder gefragt zu Hause.
Ja,
Sie können gerne telefonisch sich beteiligen an dieser Sendung, wenn es darum geht, ein geeignetes Schlussstück hier für diese Sendung zu finden.
Da werden wir nämlich wieder einige Stücke aussuchen, die nicht auf unserer Liste stehen, weil es da doch wieder recht viele gibt. Einige Sachen, die Sie interessieren könnten, dass Sie die vielleicht auch noch hören wollen in dieser Sendung.
So, jetzt fange ich mal an. Und wie das so hier fast schon Tradition, nee, nicht nur fast schon, es hat Tradition dieser Sendung, dass ich irgendwie am Anfang
ja, was du hast sehr ja meistens das Früheste. Bringe.
Das ist auch heute der Fall. Wenn man von Dresden redet, sich für alte Musik interessiert, dann fällt einem zuerst natürlich Heinrich Schütz ein, der mehr als 50 Jahre lang Hofkapellmeister war. Unglaublich lange Zeit im 17. Jahrhundert. Ja. Auch eingeschlossen diesen furchtbaren 30-jährigen Krieg komplett hat er in seiner Amtszeit und irgendwie es raffiniert geschafft hat, diese auch wirklich sehr schlimme Zeit zu überstehen, wo also auch der Hof dann plötzlich kein Geld mehr hatte und kein Personal mehr hatte. Und Schütz hat es geschafft, alles Mögliche zu komponieren, was, wovon man ausgehen darf, eben am Hof auch zum ersten Mal aufgeführt wurde. Und das sind die Dinge, die er dann veröffentlicht hat, also ausschließlich Vokalmusik und fast nur geistliche Werke. Gut lutherisch natürlich, damals war der Hof noch nicht katholisch, da kommen wir später drauf. Im 17. Jahrhundert war er protestantisch-lutherisch. Ja, und es gibt die großen Psalmen Davids, die noch vor dem Krieg veröffentlicht wurden. Auch so tolle, große, venezianisch geprägte Musik. Und dann gibt es kleinere Werke während des Krieges. Und als der Krieg zu Ende war, hat Schütz eine Riesensammlung rausgebracht, auch mit diesem, glaube ich, mit dieser großen Dankbarkeit, dass nun Frieden ist. Das ist der dritte Teil der Symphonie Sacrae. Groß besetzt mit ganz vielen Instrumenten und Stimmen und das Ganze, es werden also Bibelverse vertont, vor allem auch ein paar Choräle, aber vor allem Bibelszenen und ich habe hier eines der bekanntesten Stücke rausgesucht, weil es so unglaublich suggestiv ist. Saul, was verfolgst du mich? Ja, das ist also diese Szene, dass Saulus vor den Toren von Damaskus plötzlich geblendet wird, also nichts mehr sieht und vom Pferd fällt und die Stimme Gottes hört und er sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Also dann und dann diese Konversion erfolgt, aus Saulus wird Paulus. Und wie das Schütz umgesetzt hat, das ist einfach ein kleines Theaterstück mit 2,5 Minuten Länge. Unglaublich.
Saul, 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 Saul,
Ah, ein Mini-Oratorium, sage ich immer gerne, von Heinrich Schütz, Saul, was verfolgst du mich, aus den Symphonie Sacre Teil 3. Das war die Aufnahme mit Cantus Köln und Concerto Palatino unter Konrad Junghänel.
Ja, dann komme ich zu den Opern im 18. Jahrhundert, das heißt zu einem Opernkomponisten im ganz Besonderen.
Dem Opernkomponisten
in Dresden, zu Hasse, Johann Adolf Hasse, der eine wahnsinnige Bedeutung in Dresden hatte. Weit über Dresden hinaus, in ganz Europa, wurde er gefeiert, auch als eine gewisse Schule. Der hatte diese Opera Seria quasi zur Schule gemacht, die klassischen Werke dort erschaffen. Man sprach da auch von der Metastasio-Schule, weil er eben von diesen berühmten Librettisten die meisten Opern zuerst aufgeführt hat. Die waren meistens original für ihn geschrieben, diese Libretti. Er hat quasi auch die Seria-Oper, die ernste Oper aus dem Barock in die, heute würden wir sagen, Vorklassik geholt, obwohl solche Begriffe ja mal so ein bisschen umstritten sind, zusammen mit Grauen vielleicht. Bist du skeptisch?
Nee, ich kann den Begriff Vorklassik noch nicht, aber das ist ein anderes Problem.
Ich habe auch so ein bisschen Schwierigkeiten.
Zweite Hälfte 18. Jahrhundert klingt auch doof, nicht?
Wie soll man das umschreiben? Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht mehr dieser Barock, den wir vielleicht kennen von der frühen Opera-Serie.
Ich weiß, es ist ein terminologisches Problem. Naja. Sag Vorklassik und alle wissen, was gemeint ist.
Ja, ich fühle mich auch mal ein bisschen
schwer. Ich bin mit der alten Musik auch nicht glücklich mit diesem
Stimmt, Begriff. Das ist auch immer so ein bisschen.
Das sind wir schon wieder in Grundsatzdiskussion. Ja.
Aber was interessant ist, warum ist er das überhaupt geworden? Und da kommen mehrere Komponenten zusammen. Denn Friedrich August II., der da einen wesentlichen Einfluss hatte, der auch viel in Italien gereist war, der hatte so ein bisschen Angst, wenn man da Italiener bindet, dass die vielleicht auch schnell wieder abhauen. Das heißt, ideal wäre gewesen, dass man vielleicht jemanden hat, der auch ein bisschen Wurzeln in Deutschland hat und der trotzdem sich auskennt. Und es kamen mehrere ideale Bedingungen zusammen damals. Also zum einen war Heinichen gerade gestorben, 1729, also die Stelle war frei als Hofkomponist, und Hasse war auch in Italien damals schon erfolgreich als junger Mann und außerdem noch mit einer Weltprimadonna verheiratet, mit Faustina Bordoni. Das bekam man also quasi alles im Paket, und er war auch gerade zum Katholizismus übergetreten. Also es war absolut
perfekt.
Es ging gar nicht besser. Und er wurde dann also eingekauft, und es hatte dann noch eine Weile gedauert nach 1729, bis der richtig große Erfolg mit Kleophyte kam. Das war also die Oper, wo man sagt, damit hat er eben auch seinen Ruf dort zementiert. Danach haben sie den da nicht mehr weggelassen. Natürlich mit Faustina Bordoni in der Titelpartie. Das Ganze ist eine, das kennt man so, ist öfter mal vertont worden, der Stoff spielt in Indien. Porus zum Beispiel gibt es ja auch bei Händel. Ne? Und das ist Kleophys, eine indische Königin. Und eigentlich auch wieder, wie das immer so ist bei diesen alten Opern, sehr wirre und mit vielen Intrigen, aber im Grunde eine Eifersuchtsoper. Aber ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, sondern es ging hier wirklich um die Schönheit der Musik, der einzelnen Arien, die eben fast schon klassizistisch sind, die überwältigend war, diese Qualität der Musik. Das hat viele beeindruckt, auch außerhalb Dresdens. Und deswegen muss es einfach auch diese Oper sein, weil damit begann quasi dieser große Siegeszug der hassischen Opera Seria. Und wir hören einen Ausschnitt, eine Arie mit Emma Kirkby.
See you.
Hasses Kleophile von 1731, das war Emma Kirkby unter der Leitung von William Christie mit der Capella Coloniensis. Eine etwas ältere Gesamtaufnahme schon. Ich glaube immer noch eine der längsten Barockopern-Gesamtaufnahmen überhaupt. Über 4 Stunden hat man da. Also es sind 4 CDs drin in dieser Box. Immer noch ganz gut anhörbar, finde ich.
Ich muss wirklich sagen, auch ganz hohen Respekt vor William Christie, der übrigens Ende dieses Jahres mal wieder nach Berlin kommt. Und für sowas überhaupt, dass man sowas macht, ja? Also ja. Seitdem hat es, glaube ich, niemand mehr
geblieben
gemacht.
Ja. Auf CD, ja. Ja, das stimmt.
Es ist halt sehr aufwendig und sehr komplex, aber also Hasse lohnt sich und gehört auch irgendwie,
ich habe
gerade mal gesagt, auch nach Berlin natürlich, schon wegen der großen Vorliebe Friedrichs des Zweiten gegenüber Hasse. Ja. Also eigentlich müsste man hier an der Staatsoper.
Ja, ich habe auch gerade erzählt, Solimano, auch schon ein bisschen her, 1999 unter René Jacobs. Ich war begeistert, eine Hasse-Oper, die aber merkwürdigerweise auch nie auf die CD kam. Mhm. Also aus irgendwelchen Gründen hat man es dann doch nicht gemacht.
Wir
müssen weiter.
Ja, Dresden ist heute Thema und wir kommen jetzt zum Amtsvorgänger von Johann Adolf Hasse. Das war also der schon erwähnte Johann David Heinichen, der praktisch in den ersten, sagen wir mal, 3 Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts diese Hofkapelle übernommen und zu dem gemacht hat, was sie dann war bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, also diese ersten 50, 55 Jahre des 18. Jahrhunderts. Es ist unglaublich, natürlich hatte der geldliche Mittel im Hintergrund, dass er also sagen konnte, du kommst, aber dann wird das ja so ein Selbstläufer, weil auch die berühmten Musiker überall wissen, in Dresden, das ist wirklich das Nonplusultra, da müssen wir hin. Und wenn man sieht, wie international das besetzt war, also Johann Georg Pisendel war der langjährige Konzertmeister, einer der besten Geiger überhaupt, ja. Francesco Veracini war im Orchester, Pierre-Gabriel Buffardin war einer der Flöten, Joachim Quanz auch, der später dann nach Berlin gegangen ist. Silvius Leopold Weiß, berühmter Lautenist, einer der höchstbezahlten, ja, da in der Hofkapelle als Lautenist. Oder vielleicht noch Selinka zu nennen, der als Kontrabassist auch lange mitgespielt hat. Also unglaublich, da hätte ich wahnsinnig gerne mal zugehört. Und dann hatten diese ganzen genannten Musiker ja auch kompositorische Qualitäten und haben eben oft auch komponiert für ihre Kapelle und auf dem Niveau. Und der Chef auch, Johann David Heinichen, der hat viel Instrumentalmusik, auch Kirchenmusik, aber vor allem diese Instrumentalmusik komponiert für diese Kapelle. Manchmal hat er das auch drüber geschrieben, dann steht dann Perla Capella di Dresda oder sowas drüber, um klarzumachen, das ist hier Eigenproduktion. Und ich habe so eins ausgesucht, eines dieser Concerti, wo es ganz viele Soloinstrumente gibt. Kann man sich denken, warum? Jeder soll mal ein Solo spielen. Also es ist ein Geigensolo, Oboen-Solo, Flöten-Solo und dann sind noch 2 Hörner als Solo und dann gibt es aber noch ein volles Orchester dazu mit Streichern und auch mit Oboen. Also man
klingt
spart
gut
an nix.
Schon und allein vom Erzählen her.
Schon vom Erzählen und wenn das jetzt erst klingt, da wirst du staunen.
Thank you.
ja, wenn ich diese prächtige Musik höre, dann sehe ich irgendwie vor meinem geistigen Auge Augustin Starken so mild lächeln auf seinem Thron und auf seine Kapelle schauen. Und dann sagt er sich, no, ist doch ganz gut angelegtes Geld hier. Das war also ein Konzerto von Johann David Heinichen mit viel Soloinstrumenten und hier gespielt natürlich in dieser wunderbaren Aufnahme mit Musica Antiqua Köln unter Reinhard Göbel, der auch die Solovioline, also den Part von Pisendel hier übernommen hat. Tolle Aufnahme von 1992, damals revolutionär. Ich erinnere mich genau, wie das rauskam und alle gesagt haben, was ist das denn für eine tolle Hofmusik?
Ja, ich erinnere mich auch, habe ich dir gerade erzählt, während die Musik lief, dass ich das gehört habe und mich darüber gewundert habe, dass das eben so plastisch ist, so vielseitig auch von den Instrumenten her. Ich wusste das nicht, was du wieder mal was gelernt in meiner eigenen Sendung, was du da erzählt hast. Das finde ich total spannend mit diesen ganzen, die Komponisten ja zum Teil auch waren, diese Solisten.
Und die wollten auch gerne ein Solo haben und das muss anspruchsvoll sein, nicht? Deswegen Heinichen ist eigentlich immer schwierig auch zu spielen, weil es zwischendurch diese Soli gibt, die eben nicht so einfach sind wie etwa bei Corelli oder so, sondern wirklich richtig hoch anspruchsvolle Profimusik zwischendurch. Ja. Aber jetzt kommen wir zu einem, da werde ich was lernen. Zu einem Komponisten. Doch. Das,
bitte, ich bringe jetzt mal los. Ins 19. Jahrhundert, ins ganz frühe 19. Jahrhundert. Da gab es einen Kapellmeister und Komponisten aus Italien, der aber deutsche Wurzeln hatte, was man auch im Vornamen noch merkt. Ferdinando Paer, vielleicht war das auch ein Grund mit, warum man ihn eingeladen hat. Aber er galt auch als wichtiger Reformer. Der war leider nur ganz kurz da und zwar Kapellmeister von 1802 bis 6. Dann ist er abgeworben worden und ist dann nach Paris gegangen. Das war eben Ferdinando Paer, ein Mann, der wichtig ist in der Musikgeschichte, weil er großen Einfluss auf Beethoven hatte. Der schrieb für Dresden 1804, eben in dieser kurzen Kapellmeisterzeit, eine Oper Leonora. Und die war das unmittelbare Vorbild für den Fidelio. Und das weiß man heute auch sehr genau, dass das der Fall war, weil es ist eine Partitur gefunden worden, auch im Nachlass von Beethoven. Also man weiß, dass er diese Partitur gekannt hat, dass er Paer ohnehin sehr bewundert hat. Und es ist dann schon erstaunlich, wenn man sich das Werk anguckt, in wie vielen Details eben Beethoven ihm auch gefolgt ist. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, eine große Kerkerszene. Und die ist quasi ganz ähnlich, die heißen auch genauso wie bei Beethoven. Und da hören wir mal rein, übrigens schon seine 27. Oper, ein etwas erfahrenerer Komponist, was Opern angeht, als Beethoven mit seiner einen Oper. Ja, auf jeden Fall diese Kerkerszene, auch mit obligaten Instrumenten, sehr lang, sehr schwierig zu singen für den Tenor, ist immer noch sehr beeindruckend und man hört, glaube ich, sehr deutlich, dass Beethoven das sehr gut gefallen hat. Stringo. Wunderschön instrumentiert, finde ich, die Kerker-Arie des Florestano. Das war nur ein kleiner Ausschnitt hier aus Paeas Leonora. In Wirklichkeit ist diese Szene wirklich eine Viertelstunde lang. Hat also wirklich auch schon beethovensche Dimension. Wie gesagt, eine wichtige Vorbildoper für Beethoven, die Leonora von Paeas, derselbe Stoff, dieselben Figuren. Ich habe schon gesagt, Florestano heißt er hier auch. Florestan dann bei Beethoven. Der Tenor eben war Paolo Fanale. Schöner Name. Kannte ich vorher auch nicht. Das ist ein Mitschnitt von den Innsbrucker Festwochen für alte Musik. Und es war auch das Innsbrucker Festwochenorchester. Alessandro De Marchi hat dirigiert. Die haben das da also mal wieder aus der Versenkung geholt, dieses Werk.
Vielleicht kurz darf ich mal noch mal einhaken, weil mich das sehr, sehr interessiert. Du hast so ein bisschen häufig Vorläuferoper gesagt. Aber was ich jetzt gehört habe, ist so tolle Musik, dass es eigentlich ja fast auf einem Ebene steht mit dem Fidelio oder der Leonore von Beethoven, zumal ja auch diese Oper nicht ganz unumstritten ist, sage ich mal, oder auch die Qualitäten Beethovens als Opernkomponist immer wieder gerne mal in Zweifel gezogen werden, auch vielleicht mit Recht.
Ja, aber es gibt natürlich schon Unterschiede, wo man merkt, dass Beethoven der größere Komponist ist. Aber du hast völlig recht, es ist damals eine sehr visionäre Oper gewesen. Man merkt nur ein bisschen die Wurzel der Buffa stärker als bei Beethoven, der natürlich auch sinfonischer denkt. Zum Beispiel die Ouvertüre ist dann die typische Buffa-Ouvertüre, während das bei Beethoven natürlich diese Wahnsinnsdinger da gibt und so. Aber du hast völlig recht, es ist damals schon wirklich ein erstaunliches Werk für 1804. Klingt in Teilen dann wirklich wie Jahrzehnte später auch. Also,
und wird Paella immer mal gespielt?
Kaum. Also es gibt auch nur
vielleicht?
Es gibt noch ein paar andere Opern von ihm, die auch mal aufgeführt wurden oder auch mal aufgenommen. Aber was ich sonst so gehört habe, muss ich sagen, reicht jetzt auch nicht an diese Oper hier ran. Also vielleicht gibt es ja noch die großen Entdeckungen. Manchmal ist man da doch überrascht. Aber es gab dann spannendere Reformer, finde ich, wie Simon Mayr, der dann ja auch in Italien gewirkt hat, zur selben Zeit. Und da fällt dann Paella vielleicht doch wieder ein bisschen ab. Aber dieses Ausnahmewerk finde ich durchaus spannend, finde ich auch toll, dass Demarchi das jetzt vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, 2020 nochmal aufgenommen hat.
Also wir halten fest, Hasse,
ja,
haben wir Nachholbedarf, Paella eigentlich auch, ja. Also da könnte man so ein Mischfestival mal machen mit solchen Opern, die dann, vielleicht kommt ja noch einer hier in unserer Sendung.
Tja.
Naja, wenn ich auf die Liste schaue, die sehen wir mal. Ich gehe jetzt mit meinem nächsten Beispiel, das ist jetzt das fünfte in unserer Sendung, wieder etwa reichlich 50 Jahre zurück von Paella. Und das würde ich gerne mal kurz thematisieren, auch dass ich dieses, oder dass wir beide ja die Zeit etwa von 1750 bis 1800 praktisch überspringen.
Ja.
Und das ist auch irgendwie ganz klar, denn der Siebenjährige Krieg beginnt 1756 und mit dem Ausbruch dieses Krieges ist es mit der Pracht des Hofes vorbei und damit auch mit der Pracht dieser Hofkapelle, die ich so in den Himmel gehoben habe schon.
Ja.
Und das erholt sich einfach ganz langsam und hat auch eigentlich nie mehr diese Glorie, die es vor dem Krieg hatte.
Ja,
es kann auch nicht so ewig so gut gehen mit dem Geldrauschmiss, muss man ja auch sagen, auf der anderen Seite. Und dann sieht man eben, das ist, wenn man wirklich nur auf Dresdner Musik schaut, typisch für eine Stadt, deren Musik von der Regierung und damit von der Politik abhängig ist. Und wenn plötzlich Krieg ist, dann kann die Musik auch nicht mehr gefördert werden. Und das sieht man daran, dass wirklich in dieser Zeit nichts Herausragendes da in Dresden.
Das trifft übrigens auch zu dann auf die Oper in Dresden im frühen 19. Jahrhundert. Also die ersten 30 Jahre, die 18er bis 1830er, ist jetzt auch nicht so dolle. Also von Paella abgesehen, diese kurze Zeit, die er da war, das war ja dann beherrscht auch von Morlacchi, einem eher zweitklassigen italienischen Komponisten, der dann da Chef war. Und dieser Einfluss von Morlacchi war nicht so dolle. Also merkt man auch, es ist nicht mehr die Opulenz eines Hasse.
Wir hatten Hasse, wir hatten Heinichen und ein dritter fehlt mir noch und deswegen habe ich den hier auf der Liste, also ein dritter aus dieser guten Zeit in Dresden, erste Hälfte 18. Jahrhundert, das ist Jan Dismas Zelinka, ganz klar.
Den hatte ich sogar auch auf der Liste.
Genau, das war, verdammt, habe ich mich sehr gefreut drüber, ja. Also aus Böhmen gekommen, nach Dresden zunächst als Kontrabassist und der war dann auch schon mal von Natur aus katholisch, sogar von Jesuiten.
Von Natur aus katholisch,
also nicht konvertiert, wie Hasse und wie der Kurfürst persönlich. Und das war gern gesehen, weil wir auch in Dresden viel Kirchenmusik gebraucht wurde mit der entsprechenden Feierlichkeit. Dafür wurde Zelinka gern herangezogen und wäre, glaube ich, auch sehr gern Nachfolger von Heinichen geworden als Kapellmeister. Aber ich glaube, der hatte zu wenig Glamour-Faktor. Also das war nichts gegen hier Hasse, Italien und Faustina im Arm. Ja. Zelinka war, glaube ich, eher so der treue, gute Arbeiter in der Hofkapelle. Fantastischer Komponist. Übrigens ein guter Freund von Johann Sebastian Bach, die haben sich häufiger getroffen, das ist auch bezeugt. Und ich finde die Kirchenmusik von Zelinka absolute Spitze und auch wirklich vergleichbar mit Johann Sebastian Bach in allen Beziehungen.
Oh, das ist interessant.
Ja, denn das heißt. Bach hat ja.
Und das sich von dir.
Bach hat sich konzentriert auf diese protestantische Musik, also auf die Kantate in der Kirche und Zelinka auf die katholische, ja, also auf die Messe und Litaneien und was ist sonst noch. Und Lamentationen. Und ich finde, das ist in allen Beziehungen auf Augenhöhe. Ja, also wie er die Solisten betrachtet, wie er kontrapunktische Eingebungen hat, wie originell auch seine Ritornelle sind zwischendurch, also Orchester-Zwischenspiele. Einfach ganz, ganz toller Komponist. Und es gibt das Kollegium 1704 aus Prag, was ganz viel Zelinka eingespielt hat, besser als wirklich alle anderen. Deswegen hören wir auch diese Kombination. Und ich habe die längste Messe von Zelinka ausgesucht. Die hören wir nicht ganz, wird etwa eine Stunde dauern, sondern wir hören mal den Beginn des Credo, wo irgendwie alle diese Tugenden schön zusammenkommen, finde ich.
Thank you.
Radio 3 vom RBB und Sie hören die Sendung Schrammig und Käther. Und heute geht es um die beste Musik, die jemals aus Dresden gekommen ist. Und dieses Stück gehört in jedem Fall dazu.
Ja,
schön, dass du zustimmst. Jan des Masselinka, ja, wir hätten aus einer anderen Messe irgendwas bringen können oder aus einer Lamentation. Alles großartige Kirchenmusik. Das war also Missa Votiva, Beginn des Credos mit dem tollen Kollegium 1704 unter Leitung von Václav Lux.
Ja, und ich bin ja kein Experte für Kirchenmusik, wahrlich nicht, aber ich muss sagen, mich berührt das auch, Selinka. Vor allen Dingen, der hat auch was, was ich finde kein besseres Wort dafür, als Esprit bezeichnen möchte. Das klingt zwar ein bisschen frivol im Zusammenhang mit Kirchenmusik,
warum
aber
nicht?
So einen gewissen Witz auch.
Ja, vielleicht ist das ja auch so dieses Italienische, was eine Rolle spielt, was man hier raushört. Ja, also dass er auch schon Vivaldi gut kennt und diese Art von Musik. Und eben hier in diesem eben gehörten Stück war ja eigentlich ein gregorianischer Cantus Firmus im Sopran. Also was ganz traditionell Traditionelles, ja. Und er setzt dagegen diesen modernen italienischen Concertosatz. Das ist genial. Und du wirst aber beherrscht und reingesogen in diesen, also ich kann auch wirklich nur begeistert sein und sehr werde immer, immer, immer viel Zelenka spielen, solange man mich lässt hier.
Niemand hält dich auf.
So.
Moment. Jetzt spielen wir was anderes.
Ja, nee, auch andere Musik ist gut, ja, nicht nur Zelenka.
Und zwar, ich hatte ja Weber schon angesprochen, Karl-Maria von Weber, eigentlich ein tragischer Fall, weil der hat es dann tatsächlich geschafft, 1817 nach langen Verhandlungen Kapellmeister zu werden in Dresden. Mhm. Und da denkt man ja, boah, jetzt geht's aber los. Mhm. Jetzt der große Weber ist da und jetzt kommen die fantastischen Opern und die fantastischen Konzerte. Aber er hat sich da nicht gut entwickelt. Er hat zwar da gelebt und viel komponiert, aber auch durch die Konkurrenz der großen italienischen Schule noch. Ich habe auch Morlacchi erwähnt, von dem ich nicht so begeistert bin. Es gibt ja auch diese Konkurrenz dann in Berlin, die Weber hatte zu Spontini. Da würde ich immer sagen, und da gibt es auch andere Prominente wie E.T. Hoffmann zum Beispiel, die gesagt haben, na, der war schon was Besonderes, der Spontini, den kann man jetzt nicht so abqualifizieren. Aber bei Morlacchi, ich kenne einiges von Morlacchi, wo ich sage, nö, ist nicht so dolle.
Gut.
Aber er hat eben viel gemacht und hat auch viel geschrieben, eben auch viele Sachen, wo jetzt im Einzelnen nicht die Uraufführungen nachgewiesen werden können, weil bei Klaviermusik, Kammermusik hast du ja oft keine wirkliche offizielle Uraufführung, wie der Abend schon sagt, bei Kammermusik, das ist ja dann eher im Druck erschienen und irgendwo aufgeführt worden. Aber man weiß zumindest, deswegen sollte es hier vorkommen, dass Weber für Freunde diesen Walzer, die Aufforderung zum Tanz, geschrieben hat, der ja gilt zu Recht als einer der ersten großen Konzertwalzer, überhaupt der klassischen Walzer in der typischen Walzerkette, wie wir das auch später bei Johann Strauss kennen oder bei Lanner. Das hat er ja mitentwickelt. Und er hat wohl im Sommer immer in der Nähe von Dresden auf so einem Landsitz gesessen und hat da Feste ausgegeben oder ausgerichtet, wo dann auch Freunde kamen und da ist auch viel musiziert worden und da ist auch übermittelt, dass er eben diesen Walzer gespielt hat. Vielleicht hat man auch dazu getanzt.
Mhm.
Und es ist ein bisschen schade. Ich habe auch jetzt noch mal geguckt nach Aufnahmen. Es gibt gar nicht so viele von dieser Originalfassung für Klavier, weil dann natürlich später Berlioz kam mit dem Auftrag für Paris, eben den Freischütz zu bearbeiten und der brauchte eine Balletteinlage und hat dann genau dieses Stück eben.
Nehme ich doch das, hat er gesagt.
Vor Orchester, ist ja auch genial.
Ja.
Und natürlich ist das ungleich populärer. Man findet dann im Archiv tausendmal die Berlioz-Fassung, aber ganz wenig die Klavierfassung. Aber ich denke, ich habe eine ganz schöne Aufnahme gefunden. Ganz schaffen wir es nicht. Das ist ja auch ein langes Stück, 10 Minuten etwa, mit Matthias Kirschner Reit. Und da hören wir mal den Anfang. Ja, dann gehen wir mal raus. Mehr schaffen wir heute nicht. Leider die Aufforderung zum Tanz. Mal in der Originalfassung von Karl Maria von Weber entstanden. In Dresden mit Matthias Kirschner-Reit am Klavier. Ja, schöne Musik, finde ich.
Unbedingt schöne Musik. Und ich finde gerade diese Schlichtheit der Originalfassung wirklich sehr, sehr angenehm. Also es muss nicht immer irgendwie dieser große Berlioz sein. Der holt natürlich mehr raus, völlig klar. Aber
ja, ist natürlich auch Meisterwerk, diese Bearbeitung. Ich glaube, wir haben es sogar mal gemacht in einer Sendung, wo wir Bearbeitungen vorgestellt haben.
Richtig.
Und ich finde, er macht auch hier viel. Matthias Kirschner-Reit, hast du auch gerade gesagt, bringt da viel Abwechslung rein. Das ist ja auch irgendwo eine Programmmusik. Ich glaube, es gibt auch von Weber direkt eine Beschreibung, was da passiert. Also, dass dann wirklich der Herr die Dame auffordert und dann man auf die Tanzfläche geht und so. Das ist schon ganz schön gemacht hier.
Ja, und von Weber geht es natürlich unweigerlich zu dem nächsten Komponisten mit dem Buchstaben W in Dresden, Richard Wagner.
Ja, der darf natürlich nicht fehlen.
Der darf nicht fehlen. In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts Hofkapellmeister und für ihn im Grunde die erste richtig große Stelle, die er hat, auch natürlich ersehnt. Und diese Möglichkeit dort in dieser Hofoper eben eigene Opern rauszubringen und auch andere natürlich aufzuführen. Und ich kann mir es richtig vorstellen, wie er da so durch das Haus getigert ist und diese ganzen technischen Möglichkeiten auch gerne ausgenutzt hat. Ja. Es gibt den Rienzi, der dort uraufgeführt wurde. Da gab es schon ein bisschen Ärger, nicht?
Er musste viel kürzen und so. Ja.
Ist auch zu lang, das
ist
Ding.
Ja,
müssen wir ehrlich sagen. Dann hat er sich mit dem Fliegenden Holländer angestrengt. Ja, das ist dann deutlich kürzer schon von Natur aus.
Ja,
ja, aber das, was wir hier gerne auch beide, glaube ich, auf unserer Liste hatten, war natürlich der Tannhäuser. 1845 in Dresden uraufgeführt und halt wirklich eine genuin Dresdner Oper in jedem Falle. Ja, über den Inhalt muss man nicht viel sagen. Nicht? Es spielt im mythischen Mittelalter, irgendwann im 13. Jahrhundert, und es geht um diesen berühmten Sängerkrieg auf der Wartburg und um die Geschichte dieses Sängers Tannhäuser, der irgendwie so als ein ziemlich mutiger Grenzüberschreiter dargestellt wird. Man sieht ihn am Anfang im Edelpuff, muss man sagen, im Hörselberg, also bei Venus. Ja, und dann ist ihm das aber irgendwie zu langweilig und er bricht da aus und kommt dann wieder in die alte Welt zurück, nämlich in den schicken Sängersaal auf der Wartburg und benimmt sich aber da eben
nicht besonders,
obwohl er toll singt, ja, und auch immer
das
höher
kommt
singen
auf die
muss. Ich habe eine ganz tolle, ja. Also er soll toll singen. sagen wir mal so, von Wagner vorgeschrieben. Naja, und dann kommt raus, dass er im Venusberg war, was er also selbst zugibt an der Stelle. Und es wird beschlossen, dass er nach Rom gehen soll, um sich zu läutern sozusagen. Und dann kommt der dritte Akt und also bis dahin ist ja irgendwie ganz schön, finde ich. Und ich finde den dritten Akt immer so traurig. Also ich liebe den Tannhäuser über alles. Aber der dritte Akt, der nimmt mich immer ganz schön mit. Der ist der kürzeste, aber es trotzdem, es ist so trostlos, weil eben keine Vergebung von Tannhäuser und dann im Grunde gibt es diesen Schlusschor immer noch, aber dann stirbt auch Elisabeth und ist irgendwie alles.
Ja, aber es traurig. Gibt schöne Momente. Also auch wenn die Venus nochmal zurückkommt, dieses Geflirre und so, das ist schon toll gemacht. Ich wollte noch was sagen zu den Fassungen, weil man ja, es gibt ja mehrere Fassungen vom Tannhäuser. Er hat ja dann für Paris nochmal eine gemacht und die war, um das mal euphemistisch auszudrücken, nicht so erfolgreich. Und dann später gibt es auch noch eine für Wien und die wurden lange gerne gespielt, vor allem eben diese letzte Fassung, wo dann die Pariser Sachen mit reingearbeitet wurden. Es gibt auch spätere Überarbeitungen, aber immer auch wieder gerne die originale Dresdner Fassung, eben um auch zu zeigen, was er damals schon konnte. Also das Visionäre, was eben in den 1840ern noch so besonders war und dann in den 1860ern vielleicht gar nicht mehr so. Deswegen sieht man auch oft, steht dann auch immer dabei, Dresdner Urfassung. Das finde ich auch wichtig, dass man die Dresdner Fassung eben auch weiter zeigt, um sehen zu können, was für ein genialer Kopf eben auch der junge Wagner schon war.
Und ich habe rausgesucht, jetzt nichts Trauriges, und auch noch ein Stück, was unstrittig schon in der Dresdner Fassung genauso erklungen ist, nämlich den Beginn des zweiten Aktes, also dieses kurze jubelnde Vorspiel und dann die große, aber doch große Elisabeth Aja, dich teure Halle, grüß ich wieder.